Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Wisst ihr, was das Victory-Projekt genau ist? Habt ihr je gefragt?
Hast du?
Bitte. Was passiert hier eigentlich?
Hör auf, Alice.
Was, wenn wir hier in Gefahr sind? Was, wenn...
Hör auf!
Don't Worry Darling, das ist die zweite Regiearbeit der Schauspielerin Olivia Wilde, die ja mit Booksmart einen großen Erfolg hatte. Dieser neue Film ist in Venedig gelaufen. Schon im Vorfeld gab es so viele Gerüchte, so viel Klatsch, so viele Intrigen, dass man überhaupt nicht über den Film so richtig gesprochen hat. Jetzt läuft er im Kino und wir werden über dieses Werk reden. Aber auch über viele andere neue Filme in dieser Woche läuft wieder sehr viel an. Unter anderem auch der neue Film von François Ozon, Peter von Kant, seine Fassbinder-Hommage. Wir haben mit dem Team gesprochen, der Romanverfilmung Mittagsstunde. Charlie Hübner und Lars Jessen haben diesen Erfolgsroman auf die große Leinwand gebracht. Dieses und noch viel mehr in den kommenden zwei Stunden Kino im Radio. Herzlich willkommen und wir beginnen mit Sir Sly featuring Gary Clark Jr. Citizen, hallo allerseits. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. In den sozialen Medien ist viel zu lesen über Olivia Wildes Film Don't Worry Darling. Doch wir wollen uns jetzt nicht damit auseinandersetzen, was sich alles so hinter den Kulissen ereignet hat und wer mit wem und all diese Dinge soll uns jetzt nicht so sehr interessieren. Wir werfen jetzt einen Blick auf den Film selbst. Weltpremiere war er bei dem Filmfestival in Venedig. Dort lief er außerhalb der Konkurrenz. Dem Festival übrigens bescherte er einen sehr schönen roten Teppich, über den Harry Styles flanierte. Sah wirklich super aus. Der Musiker spielt, wie man so sagt, eine tragende Nebenrolle in diesem Film. Anke, hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Hat den Film in Venedig gesehen und wie die meisten Kritikerinnen zeigte dein Daumen auch eher nach unten, Anke. Aber jetzt ist doch ein bisschen Zeit ins Land gegangen, also zwei Wochen Abstand. Da verschiebt sich ja manchmal noch, gerade wenn man beim Festival einen Film gesehen hat, danach der Blick doch etwas. Wie ist
es
bei dir?
Naja, es ist schon so, dass ich so einige Bilder des Films noch ganz gut im Kopf habe. Und eigentlich finde ich die Ausgangslage ja ganz interessant. Also wir lernen Menschen kennen, die in so einer Mustersiedlung wohnen. Alles schöne weiße Bungalow spielt in den 50er Jahren. Alles Pastellfarben, die Autos, die Kostüme der Frauen. Alle immer in Partylaune, immer ein Cocktailglas in der Hand. Aber irgendwann bekommt man mit, dass das Ganze auch so was Sektenähnliches hat, dass es so einen Sektenführer gibt, hat auch was Totalitäres. Und die ganzen Bewohnerinnen und Bewohner scheinen auch so brainwashed. Und es ist dann Alice, die auf einmal mitbekommt, huch, hier stimmt was nicht. Ihr fällt auf, dass alle eigentlich die gleichen Geschichten erzählen, dass sie alle ihren Ehemann im Zug kennengelernt haben bei so einer zufälligen Begegnung. Also sie spürt, dass sie in einer Fiktion die ganze Zeit gefangen ist. Und sie will dann eigentlich hinter diese schöne Fassade blicken. Und das finde ich dann aber so schade bei dem Film, weil hinter der schönen Fassade will sich der Film nicht so richtig blicken lassen, weil er die 50s und diesen Hochglanzlook eigentlich so gerne hat.
Anke, also ich muss dazu sagen, mir geht es auch so, dass ich die Bilder schon toll finde. Also wie dieser Ort gebaut ist, so mitten in der Wüste, diese Bonbonfarm der 50er Jahre, die Autos, die Kostüme. Also für mich wäre das ein Ausstattungs-Oscar oder zumindest ein Kandidat. Aber aus dieser Geschichte, die du geschildert hast, da hätte man schon, glaube ich, mehr machen können. Es wird doch selbst den Begriffsstutzigsten, und das wollen wir jetzt nicht ausbauen, schon ziemlich schnell klar, worum es da eigentlich geht, wohin der Hase läuft.
Ja, ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass das Kino sich in so einer künstlichen Welt bewegt und die Regisseurin Olivia Wilde bezieht sich ja auch auf die Truman Show oder auf die Frauen von Stepford. Und bei den Frauen von Stepford, da spielt ja Nicole Kidman mit, geht es ja so um reale Hausfrauen, die so zu perfekten Cyborgs installiert werden. Und hier, finde ich, hätte der Film mehr machen können, weil es geht dann ja doch auch um die Geschlechterverhältnisse, aber da ruht sich der Film eben aus, geht zurück in die 50er Jahre. Ja gut, die Frauen waren damals am Herd und da hätte ich mir gewünscht, dass er eben weitergeht, sich vielleicht den heutigen Communities anschaut und heutige Geschlechterverhältnisse betrachtet. Also so finde ich es so ein bisschen feige, um ehrlich zu sein.
Das ist so eine wohlfeile Kritik an etwas, was man letztlich sowieso verurteilt. Also sie rennt für mich da offene Türen ein und das ist dann eben auch schlichtweg langweilig, weil man es sehr schnell durchschaut. Also Und sie bleibt ja immer bei dieser Spannungsdramaturgie. Sie versucht ja trotzdem immer so eine Spannung aufzubauen, die aber gar nicht mehr da ist. Anke, wir sollten aber auf jeden Fall noch reden über die Stars, weil das war nun auch das große Thema, nicht zuletzt in Venedig. Und Florence Pugh zum Beispiel, die kennen wir ja bestens aus Midsommar zum Beispiel, versucht schon aus der Figur so viel zu machen wie möglich.
Ja, die finde ich auch wirklich interessant. Mhm. Also man kriegt so richtig mit, wie diese Frau aus ihrem schönen Schein erwacht und die fechtet auch irgendwie mehr aus als der Film selbst. Ja. Und ich finde es auch ganz gut, wie sie inszeniert ist, weil sie kriegt ja alles mit, weil sie einfach weitergeht. Das ganze Örtchen liegt ja in so einer Wüste und sie geht da raus und dann finde ich es auch so konsequent, dass ihre Haut wirklich so eine Tönung bekommt. Also ihr habe ich wirklich gerne zugeschaut, aber Harry Styles, diese ganzen Männer haben doch sowieso was Uniformiertes und ich habe die auch immer verwechselt. Kann natürlich auch Sinn des Films sein, weil es geht ja um diese Paschas, die sich da die Frauen quasi halten, aber trotzdem, ich meine, dann hat er eine Tanznummer, da wirkt er so aufgezogen wie so eine Aufziehpuppe, so richtig gut fand ich das nicht. Also sie ist mir schon eher, die in Erinnerung bleibt. Und sie ist ja auch die Hauptdarstellerin. Deshalb finde ich es auch so schade, dass es immer nur um Harry Styles geht.
Der ja jetzt zusammen ist mit der Regisseurin, sagen wir es endlich auch, nämlich mit Olivia Wilde, die hier ihre zweite Regiearbeit vorgelegt hat, im Film auch eine kleine Rolle spielt und insgesamt, finde ich, auch mit diesem Werk Don't Worry Darling unter den Möglichkeiten bleibt, die die Geschichte hergegeben hätte. Anke, vielen Dank dir.
Tschüss.
In Peter von Kant nähert sich der Regisseur François Ozon, ein guter Bekannter der Berlinale. Er hat ja 2019 hier den Silbernen Bären gewonnen für Gelobt sei Gott, seinem großen Idol Fassbinder erneut. Er hat ja bereits ein Manuskript von Fassbinder verfilmt, Tropfen auf heiße Steine und die Ästhetik von Fassbinder. Seine Themen ziehen sich auch durch das Werk von François Ozon. Jetzt die Geschichte eines tyrannischen Regisseurs, der im Mittelpunkt dieses schwulen Universums steht, die Menschen brutal ausbeutet, aber letztlich auch Opfer seiner eigenen Leidenschaft wird. Also der Film ist für mich auch so etwas wie eine Revanche, vielleicht eine Wiedergutmachung für die vielen Opfer, die emotionalen Opfer von Rainer Werner Fassbinder. Peter von Kant ist eine Übermalung, ist eine Variante des berühmten Fassbinder-Films Die bitteren Tränen der Petra von Kant, damals ausschließlich mit Frauen. Dieser Film, also jetzt Peter von Kant, der Öffnungsfilm der Berlinale in diesem Jahr, ist jetzt im Kino zu sehen und ich hatte die große Freude, François Ozon mal wieder zu treffen und wollte zunächst wissen, ob er sich erinnern kann, wann er überhaupt zum ersten Mal von Fassbinder gehört hat, also wann die erste Begegnung mit diesem Mann war, der dann für sein weiteres Lebenswerk so wichtig wurde.
Ich habe Fassbinder dank meiner Deutschlehrerin im Gymnasium kennengelernt. In Frankreich war damals Wim Wenders sehr viel bekannter und in aller Munde. Fassbinder galt da nicht ganz so vielen. Wir sahen einen Film von ihm und ich habe ihn sofort geliebt. Beim Filmstudium war mir schnell klar, welche Art von Film ich machen wollte. Fassbinder hat mich da immer begleitet und mich häufig inspiriert. Tropfen auf heiße Steine entstand vor 20 Jahren und jetzt habe ich mir wieder einen Originaltext von Fassbinder vorgenommen. Es ist ein wenig so, als hätte ich mit einem großen Bruder zu tun, der mir geholfen hat, Cineast zu werden.
Jetzt haben wir ja hier einen ganz besonders schönen Fassbinder-Film, finde ich, als Vorlage. Also Die bitteren Tränen der Petra von Kant ist ein Meisterwerk. Klaustrophobisch, diese drei lesbischen Frauen, Gewalt, Hass, Leidenschaft, Eifersucht. Sie haben das auf Männer übertragen. Warum erstmal diese Entscheidung zu sagen, ich nehme mir diesen Text, dieses Drama und mache daraus eine männlich-schwule Geschichte?
Ich denke seit langem, dass Fassbinder in dem Film Die bitteren Tränen der Petra von Kant eigentlich von sich selbst erzählt. Ich habe Joanne Lorenz gefragt, die seine Witwe ist, für ihn geschnitten hat und sein Erbe verwaltet und sie hat mir diese Vermutung bestätigt. Er hat seine Beziehung zu dem Schauspieler Günther Kaufmann in dem Film verarbeitet. Diese Bestätigung brachte mich letztlich darauf, wie ich diese Geschichte inszenieren und umsetzen wollte. Das war der Ausgangspunkt für meine Sichtweise.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, also auch ein Bild von Fassbinder, was Sie da entwerfen. Wunderbar gespielt, finde ich übrigens, von Denis Ménochet. Das ist eine Glanzleistung. Aber es ist Ihre Vision, also dieser heruntergekommene, machtgierige, unterdrückerische, sentimentale Mensch, wie Sie ihn zeigen. Das muss ja nicht wirklich Fassbinder sein. Sie kannten ihn nicht. Es ist Ihre Vision. Vielleicht können können Sie die mal schildern? Auch Ihre Erfindung vielleicht. Sie haben sich Ihren Fassbinder erfunden.
Non, je n'ai pas voulu faire un biopic de Fassbinder. Ce film n'est pas un biopic de Fassbinder.
Ich wollte kein Biopic drehen, kein Fassbinder-Porträt schaffen, sondern einfach das Bild eines Regisseurs zeichnen, in dem sich sicher viele Filmemacher erkennen können. Wir haben diesen Peter von Kant, der wie viele Regisseure die Macht hat, der kapriziös und tyrannisch ist, der sentimental und drakonisch ist. Darin erkennt man viele Regisseure wieder, Fassbinder natürlich auch, aber auch ich erkenne mich darin wieder.
Ce personnage Peter von Kant, c'est aussi moi d'une certaine manière.
Jetzt kommt natürlich aber neben diesem Machtgefüge ja noch das große Thema der Liebe dazu. Also er hat ja dann diese Liebesgeschichte mit dem jungen Mann, mit Amir. Und ich habe mich dann immer gefragt, ist es wirklich Liebe oder kann man das überhaupt trennen bei Fassbinder, Macht und Liebe? Es geht bei ihm ja vielleicht immer wieder zusammen. Ich finde auch in ihrem Film.
Oui, c'est tout le drame de Fassbinder, je pense.
Ich glaube, das ist genau das Drama, denn Fassbinder wollte letztlich die Menschen besitzen. Im Film lasse ich ihn sagen, ich habe meine Lektion gelernt. Lieben heißt nicht besitzen. Viele Regisseure wollen ihre Schauspielerinnen und Schauspieler besitzen und das ist eindeutig auch bei Fassbinder so. Ich habe diesen alten Fassbinder-Text hergenommen und neu befragt, im Licht der MeToo-Debatte, der Weinstein-Affäre. Wir sehen am Set häufig solche dominanten Hierarchien und Gewalt in verschiedenen Formen. Ich wollte diesen Text als Grundlage nehmen, um darüber hinauszugehen. Durch seine Macht kann Fassbinder zwar diesen jungen Mann Amir verführen, aber das dreht sich dann um. Da wird es für mich sehr spannend.
Sehr interessant, dass Sie von Umkehrung von Machtverhältnissen sprechen, weil das betrifft ja auch die Figur von Karl, noch viel mehr vielleicht sogar, Herr und Knecht, dass man nicht genau weiß, ist der Knecht, der Diener wirklich der Untergeordnete, ist er nicht vielleicht eher sogar der Herr? Und genau das dreht sich ja auch in der Figur von Karl um. Also ich finde, es ist fast ein philosophischer Diskurs.
Das ist die ganze Philosophie von Fassbinder. Alle Beziehungen, Arbeitsbeziehungen, Liebesbeziehungen, soziale Beziehungen werden immer im Lichte der Macht und der schmerzhaften Machtausübung betrachtet. Das ist doch völlig verständlich, wenn man betrachtet, wo Fassbinder herkommt. Er wurde im Zweiten Weltkrieg geboren, erlebte den deutschen Wiederaufbau, während die Gewalttaten im Krieg und der Holocaust einfach ausgeblendet wurden. Das hat ihn letztlich bewegt. Diese Scheinheiligkeit, die Heuchelei der deutschen Gesellschaft, gegen die er sich auf seine Weise gewehrt hat. Ich habe mal mit Hanna Schigulla darüber gesprochen. Es gibt ja viele Mythen über seinen Tod. Er sei so früh gestorben, weil er so viel gearbeitet und sich verausgabt habe. Sie aber meinte, er starb so früh, weil er nicht an die Liebe geglaubt hatte. Man kann das auch umdrehen und sagen, vielleicht hat ihn die Arbeit sogar gerettet. Vielleicht wäre er ohne diese vielen Filme noch früher gestorben. Darum ist für mich das Schlussbild meines Films so wichtig. Er hat zwar den jungen Mann, Amir, verloren, aber er bewahrt sein Abbild, er bewahrt das Kino. Das rettet ihn.
Wir haben gesprochen über die Macht, über die Liebe, die Ausbeutung. Sie haben gesagt, im gewissen Sinne hat die Figur auch mit Ihnen zu tun. Und ich dachte, es ist natürlich auch ein Film darüber, welchen Preis man vielleicht für die Kunst zahlen soll oder nicht. Also früher hätte man noch, das ja akzeptiert, hat man ja auch, das Genie, Fassbinder, Ingmar Bergman, kann ausbeuterisch sein, kann wie ein Vampir sein und Macht ausüben. Ich glaube, heute denken wir anders drüber und sagen, vielleicht ist das ein zu hoher Preis für großartige Kunst. Für mich verhandelt der Film eben auch diese Frage.
Moi, je pense qu'on peut travailler dans l'harmonie.
Ich denke, man kann auch problemlos in Harmonie arbeiten. Natürlich habe ich als Regisseur die Macht, aber ich will sie ganz bewusst nicht missbrauchen und ausspielen. Man kann im Dialog viel besser arbeiten. Damals war es bei Leuten wie Fassbinder oder Bergman eben so, dass sie ihre Macht missbraucht haben. Das ist heute nicht mehr akzeptabel. Man kann so heute auf keinen Fall mehr arbeiten. Und es ist auch sehr gut so, dass es vorbei ist.
Peter von Kant ist eine sehr liebevolle, aber auch eine, das haben wir ja gehört, sehr kritische Hommage an den großen Fassbinder, der neue Film von François Ozon, Eröffnungsfilm der Berlinale, jetzt bei uns im Kino zu sehen. Merci beaucoup.
Dankeschön.
Hasan Akkush gehört zu den vielseitigsten jungen Darstellern jetzt seiner Generation in Deutschland. Wir kennen ihn alle schon, zumindest wenn man sich für Dokumentarfilm interessiert, sehr lange. Neukölln Unlimited, da wurde die Geschichte seiner Familie erzählt. Inzwischen ist er ein gestandener Darsteller und wird am Montag First Steps moderieren, also den wichtigsten deutschen Nachwuchspreis. Ich habe mich mit ihm getroffen und wollte natürlich wissen, wie er sich vorbereitet auf diese neue Aufgabe. Gleich hören Sie, was er dazu zu sagen hat. Vorher Nerina Pallott mit Put Your Hands Up. Radio 1, 2 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich bin jetzt hier verabredet in einem schönen Café, sehr schöner, belebter Ort, mit einem Schauspieler, den Sie und ich wahrscheinlich schon sehr, sehr lange kennen. Denn er ist richtig berühmt geworden in Deutschland und der Film steht in deiner Filmografie mit drin, weil du ja da dein eigener Darsteller bist. Neukölln Unlimited, 2010 war das, da haben wir seine libanesische Familie kennengelernt, seine Brüder, seinen Lebensweg haben mit nachvollziehen können, wie er von Abschiebung bedroht war, natürlich auch welche künstlerischen Ambitionen er damals schon hatte. Heute ist er ein viel beschäftigter deutscher Schauspieler, habe ihn schon ganz oft gesehen, Sie wahrscheinlich auch in Contra zum Beispiel, war eine schöne Rolle. Er ist in der WAPO Berlin, ermittelt er auch mit, also auf dem Wasser zum Beispiel, und er wird der Moderator sein, und zwar am kommenden Montag von First Steps, der wichtigste deutsche Nachwuchspreis, den es überhaupt gibt. Riesenshow, können Sie alle sehen, gibt es im Livestream ab 19.30 Uhr in der ARD. Freue mich sehr, dass wir uns mal wiedersehen. So viele Filme inzwischen hast du gemacht. Hasan Akgüş.
Hi, es freut mich auch natürlich.
Aber bevor wir auf First Steps kommen und deine Moderatorentätigkeit, erst nochmal ein Wort zu deiner tollen Laufbahn, auch als Theaterschauspieler, Maxim Gorki Theater, du hast in München gespielt. Also all das war ja schon angelegt, damals in diesem Dokumentarfilm über dich, aber es war klar, dass du dieses Talent hast, aber es war nicht klar, dass du diesen Weg wirst gehen können. Wie siehst du selber jetzt auch zurück auf diese Laufbahn, die ja fast ein bisschen schwindelerregend ist, finde ich?
Also ich finde es erstmal erstaunlich, wie viel man mit Naivität erreichen kann. Ich war sehr naiv, ich habe damals gesagt, Schauspiel interessiert mich, ich hätte niemals gedacht, dass daraus was wird. Ich habe Schauspiel studiert und es war mir eigentlich nicht bewusst, dass ich auch Schauspieler bleibe. Ich dachte, ich studiere das erstmal und dann mal gucken. Und ich bin glücklich darüber, dass es funktioniert hat, dass ich eigentlich immer einfach so losgelegt habe, einfach gestartet bin und niemals darüber nachgedacht habe, wie schwer der Weg ist. Und deswegen meinte ich gleich zu Anfang, ich bin auch so ein bisschen glücklich über meine Naivität damals.
Man sieht ja im Film, also schon in Neukölln Unlimited, wie wichtig dir Kunst auch ist. Also es ist eine schwierige Situation für eure Familie, eben immer kurz vor der Abschiebung, immer bedroht. Du tanzt, deine Brüder ja auch, du machst Musik, du spielst. War das auch so für dich so ein Rettungsanker, also auch um so einen Halt für dich selber zu finden, zu spielen, Künstler zu sein?
Also auf jeden Fall war es für mich ein Rettungsanker, wenn man das so nennen möchte, Geschichten zu erzählen. Ich hab herausgefunden, dass Geschichten erzählen genau mein Ding ist, und das ist jetzt, es ist jetzt Schauspiel, und vielleicht schreibe ich auch bald mal wieder was oder ich tanze oder so, und dann wird es immer was mit Geschichten zu tun haben, und man könnte auch sagen, der Weg über Schauspielern führte zu mir selbst, und das finde ich eigentlich ganz schön, dass ich zu mir selbst gefunden habe und herausgefunden habe, wer ich bin und wo ich hin möchte.
Wie ist das jetzt mit den Rollen? Also wie gesagt, es ist ja unendlich viel, was du inzwischen gemacht hast. Im Tatort bist du immer wieder mal zu sehen, auch in Four Blocks, nicht zu vergessen. Also das war ja nur ein Welterfolg auch. Aber ich nehme mal sowas wie WAPO Berlin. Kann man jetzt sagen, ist Vorabendserie, ist halt kleine Geschichten, die da erzählt werden. Ich finde das ja toll, dass die so divers besetzt ist. Da gibt es auch eine lesbische Figur übrigens. Das mit so einer Selbstverständlichkeit inzwischen erzählen kann und du da auch nicht eine große Backstory brauchst.
Ja, das ist total wichtig, dass man dann nicht mal erzählt, der ist anders als die anderen und deswegen ist er bei der Polizei und nicht kriminell geworden oder so. Also meine Figur Farid Celik, da bin ich auch stolz drauf, die ist mittlerweile in der Serie erwachsen geworden, so wie ich auch reifer geworden bin, und dass die Produzentinnen so das alles mitmachen, das finde ich super toll. Wir lassen uns immer wieder was einfallen, wir sind sehr engagiert im Team und die Produktionsfirma natürlich, Saxone, die sind super, super offen, und darüber bin ich überglücklich und dankbar, dass wir uns so einbringen können, und es muss sowas einfach mehr geben. Man muss nicht immer erklären, warum jemand jetzt plötzlich, der vermeintlich immer böse dargestellt wird oder so, dass der jetzt plötzlich gut ist oder eine positive Aura oder sowas hat im deutschen Fernsehen. Das ist doch mittlerweile total langweilig geworden und ist auch super rassistisch und diskriminierend.
Auch die Chefin übrigens.
Ja genau, Sezide Tercihan, spielt ja auch im Maxim Gorki Theater, ja. Hat viele Produktionen auch selber gespielt, unter anderem auch bei Dogs of Berlin, und ist eine vielbeschäftigte Frau. Ja, eine super nette Kollegin und sehr, sehr ambitioniert.
Und war auch schon zum Vormittag zu hören, genau zu dieser Rolle, zu dieser tollen Figur, die sie da spielt. Jetzt sind das alles natürlich teilweise Figuren, die du mit einer großen Charaktergenauigkeit ausstatten kannst, wie zum Beispiel Fremde Tochter, wo es aber doch oft Themen gibt, die man vielleicht bei jemand erwartet, der aus dem Libanon kommt. Also du wirst natürlich trotzdem immer wieder auch als jemand besetzt, der so einen Hintergrund hat. Achtest du da vielleicht auch drauf, wie bei Fremde Tochter, dass es eben dann nicht trotzdem dieses normale Klischee wieder wird? Also Drogenhändler, Gangmitglied, bestenfalls noch Gangster-Rapper.
Also ich achte natürlich immer darauf, dass die Rolle, die ich spiele, erstmal ein Mensch ist, eine Figur mit Substanz. Das ist mir ganz wichtig, und dass ich nicht nur ein Klischee spiele. Ja? Sonst spiele ich auch die Rolle nicht. Ich habe schon viele Rollen abgesagt, auch wenn ich gerade nicht viel Puffer hatte, was das Finanzielle so angeht. Und mir ist es ganz wichtig, einfach dass die Rollen, die ich spiele, wirklich einfach Menschen sind. Es kommen immer wieder solche Anfragen und ich schaue sie mir ganz genau an. Es geht nicht nur darum, was ich spiele, sondern wie ich es spiele. Und das war schon immer mein Anspruch.
Hilft dir eigentlich so deine Vergangenheit, also diese Erfahrung, auch vom Bedrohtsein natürlich? Das war für eure Familie eine traumatische Erfahrung, immer in dieser Unsicherheit zu leben. Andererseits aber auch diese frühen Ursprünge, tanzen, sehr körperlich zu arbeiten, Theater zu machen, wo der Körper auch nochmal ganz besonders gefragt ist?
Ja, es hat mir insofern geholfen. Ich bin erstmal sehr choreografisch an die Rollen rangegangen. Ich habe sie so gebaut, dass ich Emotionen und Bewegungen aufeinander abgestimmt habe und irgendwie in einen Rhythmus gepackt habe, weil ich nicht wusste, was es bedeutet zu Schauspielern, was es bedeutet, mit Text umzugehen. Und das hat mir am Anfang wirklich sehr geholfen. Aber auch meine eigene Biografie und die Auseinandersetzung damit hat mir sehr geholfen, einfach zu reflektieren, wer ich bin und was ich möchte und was ich vor allem nicht möchte und wie ich mit meiner Arbeit umgehe und mit den Figuren. Und das ist auf jeden Fall eine soziale und politische Verantwortung, der ich mir bewusst bin und die ich immer trage.
Und zu diesen vielen Erfahrungen, die du schon gemacht hast und den vielen Rollen, kommt jetzt eine neue Aufgabe. Sind wir sehr gespannt drauf, wie das funktioniert. Reden wir auch gleich drüber, nämlich erstmals als Moderator auf einer großen Bühne so eine Show zu präsentieren wie First Steps, also die Preisverleihung des wichtigsten deutschen Nachwuchspreises. Hasan Akkush, wir haben schon gesprochen über viele seiner Aufgaben, viele seiner Filme, seiner Rollen. Kennen ihn natürlich auch in Berlin bestens vom Maxim-Gorki-Theater. Jetzt also gibt's was ganz Neues, nämlich First Steps, dieser großartige, sehr, sehr gut dotierte Nachwuchspreis. Erstmal die Frage auch an dich, als selbst dann doch noch junger Schauspieler, 1988 eben geboren. Welche Bedeutung hat für dich so der Nachwuchs? Also kriegst du auch Anfragen zum Beispiel, machen ja Studierende sehr gern, aber spielen wir bei mir mit, wenig Geld, aber viel Ehre vielleicht?
Also Nachwuchs ist ganz wichtig für mich, weil ich finde, dass die junge Generation oder die Menschen, die jetzt, sage ich mal einfach mal so, nach mir kommen, dass sie immer so einen ungeprägten Blick haben auf die Welt. Und sie erzählen aus ihrer Perspektive unsere Welt. Und das ist ganz wichtig, dass man diesen Blick nochmal mit aufnimmt und nicht nur das erzählt oder das sieht, was man sowieso schon kennt und erzählt wurde. Mut. Also junge Generation bedeutet immer Mut, vor allem finde ich im Filmbereich. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass es auch so einen Preis gibt oder die First Steps Awards. Und diese First Steps Awards sind ja nicht für die, das ist nicht für die Jungen. Das ist nicht für den Nachwuchs, die kriegen die Preise. Das ist für die Menschen, die schon lange dabei sind. Da können die sich ansehen, was der Nachwuchs mitbringt und dass es vielleicht noch etwas gibt, was sie längst vergessen haben.
Du bist es gewohnt, auf der Bühne zu stehen, das wird nicht so das Problem sein. Aber du bist es jetzt nicht gewohnt zu moderieren, also von A nach B zu führen. Wie gehst du da jetzt ran?
Ja, also ich will noch gar nicht so viel verraten, aber natürlich habe ich mir lange überlegt wie ich jetzt mit der Situation umgehe zu moderieren. Und ich glaube, ich werde einfach versuchen, super viel Spaß zu haben. Also das kann ich gar nicht anders beschreiben. Ich werde natürlich auf das eine oder andere Thema eingehen, wie zum Beispiel Diversität und Gleichberechtigung von AutorInnen und so weiter und so fort. Aber alles sehr kurz gefasst und alles, ich versuche das auch mit Humor zu nehmen ein bisschen, aber trotzdem auch prägende und wichtige Themen anzusprechen. Ja.
Wirst du denn deine eigene Geschichte einfließen lassen, die ja auch was zu tun hat mit dem jugendlichen frühen Beginn, frühen Erfahrungen auch in der Kunst?
Ich glaube, das lässt sich bei mir gar nicht vermeiden, dass man seine eigene Geschichte mitbringt, denn es ist ja auch immer interessant, wer ist dieser Moderator, der jetzt auf der Bühne steht und was hat er mit uns zu tun und was kann er uns vielleicht dem Nachwuchs so mitgeben. Und ich glaube, dass man auch sehr gut mit der Geschichte mit meiner Familie umgehen kann, vor allem auch humorvoll, jetzt rückblickend darauf, und auch vielleicht zeigen, dass dieses Thema, und zwar Abschiebung und Migrationsproblem, dieses Migrationsthema, was wir haben, irgendwie nochmal neu zu beleuchten oder wieder zu beleuchten, denn viele Leute wissen gar nicht, was es da gibt. Jetzt gibt es das neue Migrationspaket, was das beinhaltet zum Beispiel. Ich engagiere mich ja immer noch zu dem Thema und es lässt sich gar nicht vermeiden. Ich bin so sozialisiert, ich bin so aufgewachsen. Politik ist irgendwie so mein Ding, vor allem Innenpolitik und Migrationspolitik, und deswegen wird das auf jeden Fall eine Rolle spielen, aber nicht allzu groß, denn hier geht es um jemand anderen als um mich und dem möchte ich auch gerecht werden.
Und zwar geht es um wirklich großartige Talente. Einige Filme kenne ich schon, habe mir angesehen, also zum Beispiel The Ordinaries von Sophie Lindenbaum, ein völlig verrückter Film über das Filmemachen, wo die Leute also alle quasi in der Realität auch Filmfiguren sind. Herrliche Liebeserklärung an das Kino. Übrigens Potsdam-Babelsberg an der Filmuni. Konrad Wolf hat sich studiert. Ebenfalls ein Film, der nominiert ist, Wir könnten genauso gut tot sein. Sogar im Kino zu sehen jetzt gerade. Auch von der Konrad Wolf aus Berlin kommt. Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? Lofie Award, also ein Film, der ja dann ausgezeichnet wird, möglicherweise für den Mut der Produzenten und Produzentinnen. Wirst du dir einiges auch ansehen im Vorfeld? Hast du die Zeit noch?
Ja klar, ich habe mir auch schon vieles angeschaut. Es fehlen noch ein paar Filme. Und was zum Beispiel den Film angeht, was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? Ich fand das ein unfassbar schöner Film. Eine Bildgestaltung, Bildgewalt, wie ich sie selten gesehen habe. Ich habe für mich war jedes Bild wie ein Gemälde und deswegen bin ich ein großer Fan von solchen Filmen, die wie Märchen funktionieren und aber auch wunderschön einfach inszeniert sind.
Traum finde ich auch, dieser Film. Auch der Berlinale lief er ja auch schon. Und dieser Film hat mir deshalb auch so gut gefallen, weil er, genau wie du sagst, Märchenhaftes und Realität verbindet. In Georgien übrigens gedreht ist. Ja. Also ist er ein georgischer Regisseur. Wirst du dann auch tanzen und singen? Hatten wir auch schon alles bei First Steps. Edin Hasanovic hat zum Beispiel getanzt. Wäre bei dir alles möglich?
Ich glaube, ich werde versuchen, all meine Talente mit einfließen zu lassen. Es gibt bei First Steps keine Grenzen. Und das ist auch das Schöne an dem Award. Deswegen ist er auch der schönste Award und der wichtigste. Wir kennen keine Grenzen und das wollen wir auch immer wieder zeigen und beweisen.
Was für ein schönes Motto, finde ich, für so einen Abend. Wir kennen keine Grenzen. Wie geht es mit dir weiter? Also du wirst jetzt ja vielleicht mal wieder angeheuert als Moderator, wenn das gut läuft am Montag, aber dein Hauptjob ist Schauspiel. Was passiert da?
Ja genau, ich drehe noch weiter. Also wir haben vor kurzem noch den Film abgedreht, 15 Jahre, der zweite Teil von 4 Minuten von Chris Kraus mit Hanna Herzsprung, Albrecht Schuch, Christian Friedel, Desiree Nosbusch und vielen, vielen weiteren KollegInnen. Und, ich bin sehr gespannt, wie der Film jetzt am Ende des Tages geworden ist. Ein sehr mutiger Film mit viel Musik und viel Gesang. Schauen wir mal, ob wir uns bald wieder auf einem Festival sehen.
Würde mich sehr, sehr freuen, Hasan. Jetzt aber erstmal am Montag um 19.30 Uhr im ARD-Livestream aus dem Motorwerk in Berlin. Die glanzvolle Preisverleihung First Steps. Viele wichtige Preise, auch Werbefilme werden ausgezeichnet. Moderiert das Ganze von Hasan Akkush. Alles Gute dir. Wir sitzen hier im Café, haben, weil du ein bisschen angeschlagen noch bist, viel, viel Tee getrunken, viel Zitrone drin. Ich bin mir sicher, Montag bist du dann topfit. Alles Gute dir.
Vielen Dank.
Ich fahre nach Brinkebüll. Bin Mutter und Vater. Muss mich um die beiden Alten kümmern. Und Vater.
Kopfweh wieder.
Ich glaube gar nicht, wie viele Angehörige sich da übernehmen mit dem Flügel.
Mutter!
Ich schlag mich ja schon durch mit den Beinen.
So nötig können sie dich in Kiel da wohl auch nicht brauchen. Wenn du einfach mal ein Jahr blau machen kannst.
Ein schönes Kuddelmuddel, das ist die genaue Beschreibung der Familienverhältnisse in dem Roman Mittagsstunde, der jetzt verfilmt wurde, wo man also eintauchen kann in dieses Universum eines kleinen Dorfes in Nordfriesland und vor allem erfährt, wie viele Geheimnisse es gibt, wie viele verborgene Geschichten. Diese nördliche Geschichte wurde verfilmt von Lars Jessen in der Hauptrolle Charlie Hübner. Ich habe mit den beiden gesprochen und was sie dazu zu sagen haben, hören Sie dann gleich. Vorher haben wir Cootie Man featuring Dekel, My Everything. Und damit hallo und herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen.
Ich habe jetzt wieder mal die große Freude, bei einer Premierenfeier die Leute wegzuziehen und mit ihnen zu reden. Die müssen also jetzt tatsächlich noch arbeiten. Bei der Premiere ihres Films Mittagsstunde nach dem Roman von Dörte Hansen, die ja schon mit Altes Land einen Riesenerfolg landen konnte. Auch ihr zweiter Roman, viel gelesen, hat die Leute sehr berührt. Und nun gibt's auch den Film dazu. Das ist das Gemeinschaftswerk von lauter Nordlichtern. Wie könnte es anders sein? Wir sind mit der Geschichte Nordfriesland, wir sind im Norden. Die Menschen sind nordisch, reden so und fühlen so. Deshalb auch ganz klar, dass die Hauptrolle, also den Ingvar, diesen Mann, der in die eigene Vergangenheit reist im gewissen Sinne, dass auch dieser Mann gespielt wird von einem richtigen Nordlicht, nämlich von Charlie Hübner. Hallo, hallo, mein Lieber.
Moin, ich grüße dich. Schön, dass ich jetzt mit dir meine Premierenfeier verbringe.
Genau. Und ich freue mich natürlich sehr, dass der Mann hier ist, der mit dir schon zusammen gearbeitet hat. Logischerweise, denk mir an Wildes Herz, diesen Film, also den Dokumentarfilm, den er zusammen gemacht hat, dass ihr jetzt also gemeinsam diesen Roman verfilmt habt. Also schön, dass auch du bei uns bist, Lars Jessen. Hallo, hallo.
Hallo, guten Abend.
Dieser Roman führt uns ja sehr vielschichtig in ein Dorf irgendwo in Nordfriesland, ist wohl ein fiktiver Ort, aber er könnte überall sein dort oben. Und ich wüsste erstmal gern von euch, so beim Lesen des Buches, man guckt sich so ein Buch an, man spürt, das kann ja manchmal eine Szene sein, ein Augenblick, eine Sekunde, die einen so packt, wo man merkt, doch, das ist mein Stoff, ich mach den jetzt, Lars.
Ja, bei mir sind da so viele Bezüge drin. Ich habe wie die Hauptfigur in Kiel studiert am historischen Seminar. Ich bin mit meiner Mutter in so eine Aussteigerwohngemeinschaft gezogen, wie das in dem Roman auch drin ist. Und dort hat mich buchstäblich das Dorf vor den Hippies gerettet, die da sozusagen ihren eigenen hedonistischen Traum verwirklicht haben. Und ich als Kind konnte mich dann in die Kneipe retten und mich am Tresen festhalten.
Wie war es bei dir, Charlie?
Bei mir war der Aufhänger diese Szene, wo der mit Ragnel telefoniert, wenn er mit den Alten im Dorf ist und diesen Korb beim Supermarkt, nicht, obwohl es keine Kette gibt, den Korb nicht gelöst kriegt. Da habe ich gedacht, das ist geil, der ist die ganze Zeit wortlos, der guckt immer wie so, ja, wie so eine Kuh auf der Wiese. Und dann ist da mal so ein Korb und an dem lässt er die Aggression aus. Das ist toll. Das ist auch mir so vertraut. Ja.
Damit war die Figur dir also anverwandelt und auch was im Weiteren dann passiert, ist ja gar nicht so einfach. Wir werden es auch nicht im Einzelnen erzählen, Lars, aber wir können ja zumindest sagen, was ja zu den großen schönen Seiten dieses Romans und auch des Films gehört, dass es so eine permanente Reise ist, dass permanent die Vergangenheit irgendwie auch anwesend ist. Sie ist plötzlich präsent, so wie auch die eigene Familiengeschichte. Nicht einfach zu erzählen übrigens im Film, denn ich musste auch schon sehr genau aufpassen. Und tappt ja auch lange Zeit im Dunkeln übrigens.
Ja, der Film nimmt sich so die Zeit, erstmal loszulaufen. Und es geht aber da eben nicht in so einen nostalgischen Blick, in dem Sinne von früher war alles besser, sondern mehr, was ist eigentlich so uns so durch die Finger gerieselt? Was ist da eigentlich früher da gewesen, was wir für heute noch gebrauchen können? Warum sind die Kneipen alle zu, die Schlachter, die Bäcker, die Einkaufsläden? Warum müssen wir zu den Discounter-Märkten gehen? Und warum werden wir auf der Straße überfahren, wo früher noch die Kinder gespielt haben? Also eigentlich alles Sachen, von denen wir sagen würden, warum haben wir die verloren? Die waren doch eigentlich gar nicht so schlecht. Aber natürlich war früher das Leben auch hart und in so einem Sinne nicht von, lass uns wieder alles so machen wie früher, sondern wie können wir schauen, was wir von den Sachen, die wir früher vielleicht gut fanden oder besser als heute, für die Zukunft irgendwie anwenden können.
Der Mann, der uns hineinführt in diese Welt, das bist eben du, Charlie. Also du führst uns zurück in dein eigenes Dorf. Müsst du dann vielleicht kurz erklären, also bist du Dozent, hast einen guten Job, glaube ich auch, und sagst, nein, jetzt gibt es einen großen Schnitt und das ist nicht so einfach, was du dir dann vornimmst.
Nee, Ingvar sagt sich, ich mache ein Sabbatical und ist auch lustig, dieses Wort. Und weil es seinen Großeltern nicht so gut ist, er muss sich um die Olden kümmern. Das ist er ihnen schuldig. Also da gibt es seit, ich würde mal sagen, mindestens 18 Monaten, wenn man morgens wach wird, so in der Magengegend so ein schlechtes Gefühl. Es gibt aber niemanden, mit dem man das besprechen kann. Also entscheidet man sich wie so ein Stein, der so von A nach B rollt, das dauert ja so 15 Jahre, denen zu helfen. Und dann macht er sich auf die Reise zurück in die Heimat und nimmt sich Sachen vor, die schlichtweg nicht sein Style sind. Das ist, er überhebt sich komplett, aber er bleibt am Ball. Also er liegt sehr schnell 0-6 zurück und versucht aber immer noch 7-6 zu gewinnen. Wir wissen nicht, ob er es schafft.
Und diese beiden Eltern müssen wir auch nochmal rühmen. Überhaupt ist es ein schönes Ensemble. Also die Jüngeren sind eben Gabriela Maria Schmeide und Rainer Bock, also zwei wunderbare Darsteller und in der Gegenwartsebene auch zwei großartige Leute, nämlich Peter Franke und Hildegard Schmal. Und wie die Menschen spielen, wirklich am Rande des Todes, auch der Vergessenheit, wie bei Hildegard Schmal in der Dunkelheit, in dieser Dumpfheit plötzlich immer wieder aufblitzender Erinnerungen, ein Lachen, eine Reminiszenz an die Vergangenheit, das ist so anrührend und so schonungslos, dass ich schon auch gern von dir wüsste, Lars, wie du mit denen gearbeitet hast, dass sie das alles so zulassen. Denn es sind uneitle Darsteller und Darstellerinnen.
Ja, die sind über 80, aber irgendwie immer noch Spielkinder. Die haben einfach Lust zu spielen. Die waren gar genauso wie wir. Die waren genauso wie die 20-Jährigen. Die haben einfach Lust gehabt und waren mit einem Engagement da drin. Das war schon wirklich wahnsinnig toll. Und ich finde, sie haben neben ihrer großen Schauspielkunst auch ein Stück von sich selbst in diesen Film reingegeben. Das haben alle und vor allen Dingen die beiden selber so empfunden. So einen eigenen Tod und das ganze Vergehen zu spielen in einem Alter, in dem man halt selber so ist. Da sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir die Zeit mit den beiden hatten und ja, an ihrer großen Kunst teilhaben konnten.
Ich denke übrigens auch, Charlie, dass das neben allem anderen, was da so erzählt wird, auch wenn man im Norden nicht gelebt hat oder nicht in so einem Dorf aufgewachsen ist, etwas ist, wo viele Menschen wirklich sich mit identifizieren können. Denn vor dieser Aufgabe steht jeder irgendwann mal, zu sagen, wie gehe ich jetzt mit diesen alten Menschen um?
Ja, und auch, was man sich da so in der Fantasie ausmalt und was dann real dir begegnet. Also wenn dann das 27. Brett aus der runtergeworfen wird und du sagst, das kann jetzt kein Zufall mehr sein, weil der Teller liegt ja da, dann geht es dann doch, wo ist in dieser Verwirrung halt doch auch ein Angriff. Es sind ja Millimeter, um die du da ringst im psychologischen Raum und darauf bist du überhaupt nicht geschult. Wir haben uns ja alle in dem Alter, wo wir jetzt sind, 30 Jahre lang wirklich straightforward um dieses Thema gekümmert, mit dem wir uns alle befassen. Du mit der einer Arbeit und wir mit unserer und irgendwann mit seiner. Und auf einmal geht es um etwas, was Fürsorge ist, also eine Kreisbewegung. Da bleiben. Und er schafft es, und das ist auch die Qualität von deinem Film, Lars, dass du dieses Ritardando, was aus der Not entsteht eigentlich, wird zu einer philosophischen These. Und das finde ich echt ein Glücksfall von dem Buch. Das Buch ist das von Anfang an. Die ist ja wie so eine Windhose über der Geste, die Dörte. Und Lars entscheidet sich, wie wir ja Dramaturgie bedenken dürfen und müssen, sagt er ganz klar, durch Ingvar kommen wir in dieses Ritardando rein. Und das ist richtig ein Gruß an alle. Ein bisschen mehr Ritardando, ein bisschen mehr Mittagsstunde im Leben zulassen. Das ist gut. Einmal am Tag
pennen.
Übersetzt uns das noch, Rita, dann.
Eine Kreisbewegung, also nicht vorwärts rennen und immer hetzen, hetzen, hetzen oder zur Seite und schlagen, sondern stehen bleiben oder auf der Stelle mal drehen oder kreiseln. Ritardando im Sinne von verweilen und maximal im Kreis bewegen, aber auf keinen Fall vorwärts.
Mittagsstunde, wir reden auch gleich weiter über diese Romanverfilmung nach dem Erfolgsbuch von Dörte Hansen. Mittagsstunde, jetzt im Kino zu sehen. Wir sind hier im wunderschönen Kino Delphi übrigens, wo der Film seine Berliner Premiere erlebt. Ich rede mit Lars Jessen, also mit dem Regisseur, mit Charlie Hübner, dem Hauptdarsteller dieses Films. Und der sagt an einer Stelle mal, das ist ja schon ein schönes Kuddelmuddel hier. Jetzt könnte man sagen, das ist eine schöne Untertreibung. Es ist eigentlich ein antiker Tragödienstoff. Was da alles aufgerollt wird, hätte man auch so erzählen können. Es wird aber anders erzählt, Lars. Aber der Stoff ist so da und die Konflikte. Aber der Ton ist natürlich ein anderer.
Ja, es geht natürlich um die Mauer des Schweigens, die wir alle kennen in Familien und wo wir nicht ran wollen, aber irgendwie ran müssen und das, wo wir manchmal eben auch hingetrieben werden, weil wir nicht anders können und dann müssen wir uns irgendwie damit auseinandersetzen und der norddeutsche Charakter denkt dann einfach, ja gut, dann reicht das auch jetzt langsam, dass wir weitermachen, aber das rächt sich dann irgendwann.
Dieses Norddeutsche hab's am Anfang ja schon angedeutet, auch wenn du nicht aus der Ecke selber kommst, aber doch eben aus dem Norden, das ist schon auch der lakonische Humor, denn bei allem, was wir auch schon angedeutet haben, was tragisch ist, was schmerzig ist, es ist immer so ein Augenzwinkern und so ein Um-die-Ecke-Denken, finde ich. Und das ist so ein Humor, der dir offenbar ja auch sehr liegt, Charlie.
Naja, also es gibt ja diese Barlach-Geschichten, wo die miteinander reden und sich nicht hören, weil der Wind so pfeift. Und deswegen führt man so Blicke und Kniepen und eben auch eher weniger Silben, sondern warten, wo der Wind kurz Luft holt und sagt man, ja, so. Und das ist natürlich in der Betrachtung ein ironischer Vorgang, im Übrigen auch im hessischen Apfelbergen und auch in Oberbayern kurz vor der österreichischen Grenze. Das ist, glaube ich, diese, wenn die Notwendigkeit nicht besteht, wie in der Stadt, dass du permanent deinen Raum über Sprache verteidigen musst, sondern eben Weite um dich hast, ist sofort die Silbenanzahl weniger. Und das ist dann, ob das jetzt so ist oder wie bei uns dieses Moin Moin weggeschnagge, das ist dann eigentlich das gleiche Prinzip. Und die Ironie ist natürlich von Dörte gegeben. Dörte hat auf Ingvar einen sehr ironischen Blick, also einen sehr liebenden ironischen Blick, aber es ist immer die Infragestellung dieser komisch-bürgerlichen Behauptung. Während sie Marit, also die Mutterfigur, komplett verteidigt. Also da wird die Ironie komplett rausgezogen. Das ist auch eine echte Kunst, das ist auch ein schwerer Kunstgriff, den musst du erstmal hinkriegen als Autorin. Und das war für uns natürlich klar, wir kommen ja auch von einer Komödie, dass man sagt, wir denken die Komödie mit, ohne sie auszustellen.
Und gleichzeitig ist es ja auch eine Zeitreise, eben doch auch ein Zeitporträt. Also allein wie es in dieser Kneipe aussieht, diese Musicbox, die Schlager, die mal so erklingen, diese Bierwerbung, wobei ich gar nicht weiß, gibt es das wirklich, das Husumer Bier?
Husumer Bier gab es zeitgenössisch, wurde dann von einer größeren Brauerei von der Ostküste subsumiert quasi.
Aber diese Landschaften, diese verrauchten Kneipen, ich hatte das Gefühl, da hattest du auch viel Spaß dabei, Lars, weil es ist eine Rekonstruktion einer bestimmten Situation in der alten Bundesrepublik, die es ja so nicht mehr gibt.
Das Schöne ist ja, dass man beim Film in so eine Szene nochmal abtauchen kann. Man kann sich nochmal dem Gedanken hingeben, der vollen Kneipen, verraucht, sauer, alle wollen unbedingt jetzt den ganzen Abend durchsaufen bis morgens früh. Es gibt Würstchen. Also wirklich diese Zeit, die es nicht mehr gibt. Und da durften wir dann irgendwie einfach nochmal drin sein. Wie so ein Traum, den man sich selber zurechtträumt.
Jetzt ist es, wie gesagt, auch ein Film, das haben wir schon besprochen, über Familiengeheimnisse, die jede Familie übrigens hat. Ich denke ja oft, man sollte an denen auch nicht rühren. Ich glaube, es hat auch was sehr Gutes, wenn man bestimmte Dinge nicht ausspricht, wenn man über einen langen Zeitraum miteinander einfach lebt. Hier ist es ja etwas anders. Hier wird irgendwann alles ausgesprochen. Ist das jetzt für die Geschichte gut, für die Leute dort gut? Ist es eine Befreiung vielleicht, mit der man auch das Kino verlässt, mit diesem Gefühl? Oder ist es einfach eine neue Last auf allen Figuren?
Na, ich würde da den Ball von dir gerne aufnehmen mit der griechischen Tragödie. Der Punkt bei Ödipus oder bei Antigone, aber bei Ödipus ist am klarsten zu beschreiben, ist diese Erkenntnis, dass er der Vatermörder ist, obwohl er diesen Vater nie als Vater erlebt hat. Und das bei Sophokles, der treibt es natürlich dann auf die Spitze. Das haben wir nicht mehr nötig, weil wir das seit 2000 Jahren kennen. Aber bei Ingvar finde ich sogar das einen positiven Effekt, weil du, und das ist sozusagen auch ein Gruß, den wir als Film viel mehr formulieren können als die Dörte, sagen können, manchmal ist es dann doch cool, weil du kannst auch mit 50 sagen, ah, verstehe, das ist ja eine Kiste, für die ich gar nichts kann. Heißt aber auch, ich kann nochmal neu anfangen. Total cool. Und also wirklich so eine Kiste, eine Sache beenden. Wie oft werden Sachen nicht beendet? Und das ist indirekt damit drin und das ist echt ein Geschenk von Dörde und auch von dir, Lars.
Also haben wir einen Film, der zum einen erzählt vom Abschied nehmen, vom Sterben, vom Vergehen, aber gleichzeitig, das hat der Charlie gerade auch beschrieben, ist es auch ein Film, der uns beschreibt, dass in diesem Abschied nehmen auch eine Hoffnung besteht und vielleicht ein neuer Weg für die Figuren. Und wenn wir das sehen, dann nehmen wir, glaube ich, dieses Gefühl mit aus diesem Film, den wir jetzt im Kino sehen können, Mittagsstunde nach dem Roman von Dörte Hansen von Lars Jessen, inszeniert in der Hauptrolle Charlie Hübner. War schön, dass wir hier gemeinsam reden konnten und jetzt durfte auch wieder feiern gehen.
Du darfst jetzt mitfeiern.
Alle reden über das Wetter. Ein Berlinale Erfolg ist jetzt im Kino zu sehen. Es ist die Geschichte der 39-jährigen Clara. Wunderbar gespielt von Anne Schäfer. Eine Frau, die doch viel erreicht hat im Leben, die raus aus der Provinz ist, die versucht zu promovieren gerade und wieder mal zurückkehren muss in ihr Dorf nach Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es also eine Verwandtschaft zu dem Film Mittagsstunden, über den wir ja schon gesprochen haben. Hier in diesem kleinen Ort kennt sie zwar alle Leute, aber gleichzeitig sind ja alle Leute auch sehr, sehr fremd. Die Regisseurin Annika Pieske, das ist ihr Debüt, war mit dem Film auf der Berlinale und wir waren beeindruckt davon, wie sie hier auf zwei Ebenen erzählt. Zum einen ist es ja die Zeit, die ganz schnell vergeht in der Stadt, das Arbeitsleben dieser jungen Frau, und zum anderen ist es eine Landschaft und es ist eine Welt, in der die Zeit im Grunde stillsteht. Nun wird über den Osten wahnsinnig viel geredet und wahnsinnig viel auch gezeigt. Dieser Film, und das fand ich schon sehr interessant, geht einen ganz eigenen Weg, hat einen ganz eigenen Ansatz, und was das für ein Ansatz ist, das wollte ich von Annika Pieske wissen.
Tatsächlich war der Wunsch, eine Mutter-Tochter-Geschichte zu erzählen. Dieser Wunsch stand ganz vorne, weil es einfach so wenig Filme und Erzählungen über Mütter und Töchter gibt. Und dann bin ich ostsozialisiert, in der DDR geboren, also mehr Nachwendezeit sozialisiert. Das beschäftigt mich schon, dieses Thema. Und vor allem, weil ich gemerkt habe, dass mit dem Weggang aus Frankfurt-Oder, wo ich groß geworden bin, Herkunft plötzlich so wichtig wurde und das nicht so selbstverständlich war und erklärt werden musste, dass Frankfurt-Oder. Ich dann auch oft gehört habe, ach echt, du kommst aus dem Osten, du siehst gar nicht so ostig aus, und dann fängt man natürlich an zu rattern und stellt sich oder fragt sich, was sind das für Klischees, wie sieht ein Ostdeutscher aus, und genau, und deswegen beschäftigt mich das. Auch aus so einer Art Wiedergutmachung, um den Blick so ein bisschen zu vervielfältigen. Ich habe schon das Gefühl, es wird sehr drauf geguckt auf den Osten, durch Pegida, AfD seit 2015, alles nochmal in eine besondere Richtung. Das tut Menschen auch Unrecht, die da leben, und irgendwie habe ich das Bedürfnis, das zu zeigen, was dann noch so ist.
Ja. Aber du zeigst es ja nicht als Dokumentarfilm, sondern als Spielfilm. Hast also eine Figur der ausgedacht, die Clara, die ja so eine ähnliche Wanderung macht, wie du sie gerade beschrieben hast. Vielleicht kannst du es mal sagen. Sie geht von da nach dort.
Genau, sie ist ja so eine Art Bildungsaufsteiger. Ist so ein komisches Wort. Kommt vom Land, kleines Dorf, hat Abitur gemacht, ist die Erste, die studiert in ihrer Familie. Versucht sich jetzt so im Bildungsbürgertum, versucht da so ihren Fuß zu fassen. Und was natürlich schwerfällt, weil Herkunft nichts ist, was man so einfach ablegen kann, stellt dann fest, wenn sie wieder zurückkommt in die alte Heimat, dass man da auch nicht einfach Teil der ganzen Sache wieder sein kann und ist eigentlich nirgendwo zu Hause und sucht. Ist eine Suchende.
Das spielt Anne Schäfer, die übrigens aus dem Westen kommt, glaube ich, ne?
Ja, eine der wenigen da, aber ja.
Ja, ist ja auch egal. Eine gute Schauspielerin, Schauspieler spielt das eben. Ja. Das spielt sie wirklich hervorragend, nämlich immer mit diesem doppelten Boden. Denn sie will sich ja einerseits nicht outen, sage ich jetzt mal. Sie will ja auch dazugehören, das ist ja völlig verständlich. Sie will auch Karriere machen, das ist ja auch ganz klar. Also es ist eine ganz schwierige Gratwanderung der Verleugnung der eigenen Identität, aber die ja für sie ganz wichtig ist. Und ich finde, sie bringt diesen Zwiespalt hervorragend rüber. Wie habt ihr das auch, du als eine Frau aus dem Osten, dann erarbeitet, dass sie das Gefühl so gut rüberbringt?
Das Drehen in Varianten, und man reichert so nach und nach so eine Figur an von Take zu Take mit unterschiedlichsten Emotionen, sodass das, weil man kann nicht zwei Sachen gleichzeitig spielen, sodass sich so eine Art von Ambivalenz einstellt, und das geht nur über viel Wiederholung und Arbeit. Dann kann man im Schnitt so ein bisschen schauen, wo braucht man welche Emotionen, kann sie da härter sein oder muss sie weich sein, damit sie da ein bisschen härter sein kann. Genau, das ist dann das Zusammenspiel der ganzen Elemente tatsächlich von Kamera, Schnitt, Schauspiel, Regieführung, sodass man irgendwie nicht zu so eindeutigen Aussagen kommt, sondern dass das Ganze schwebt, weil das finde ich auch als Zuschauer dann interessant, wenn ich mir die Geschichte da zusammen erzählen kann und nicht so didaktisch erzählt bekomme.
Wir haben erzählt von Clara, die in dieser Uni klarkommt, aber das ist ja nicht der einzige Ort, an dem wir sind, sondern wir sind unterwegs. Versucht klar zu kommen. Wir gehen mit ihr auch wieder, es ist ja diese Wanderung zurück zu diesem Dorf, und da hast du, das muss man an der Stelle mal sagen, so fantastische Schauspieler und Schauspielerinnen gefunden, wo ich auch
das ist ein Debüt. Also Max Riemelt spielt ja mit, Sandra Hüller, Christine Schau und Hermann Bayer. Was ist das für ein Ensemble? Wie geht das beim ersten Film?
Ja, das frage ich mich auch. Also wir haben Simone Bär an Bord bekommen. Okay. Also auch aus dem
eine
Osten.
Eine besten Casterin, genau. Aus dem Osten. Ja,
und die war ziemlich zeitig mit an Bord und hat auch durch ihre Sozialisation da ganz gut angeknüpft. Und Simone Bär ist dann natürlich schon auch ein Türöffner. Und dann, habe ich immer Briefe geschrieben, nochmal erklärt und einfach mit viel Engagement.
Anne Schäfer, Anne-Kathrin Gummig wollen wir nicht vergessen, die eine ganz wichtige Figur noch spielt. Also es ist wirklich ein toller Cast. Aber vielleicht kannst du beschreiben, was mit ihr, also andeuten, was mit ihr dort passiert. Du hast vorhin so schön gesprochen vom Schweben. Und irgendwie finde ich das ein passendes Bild, weil ich finde auch dort in diesem Ort, der sehr schön ist, ne, das ist ein bisschen jenseits der Zeit und schöne Landschaft und so, auch dort schwebt sie ja so etwas durch. Man hat das Gefühl, sie begreift schon, ich bin weder dort zu Hause noch da. Wie ist das?
Genau, es ist ja nie so konkret. Man kommt dahin, dann werden so Sätze gesagt, die fühlen sich irgendwie komisch an. Da wird ein sexistischer Witz gemacht. Dann ist die Frage, verhalte ich mich jetzt dazu oder nicht? Mache ich jetzt hier ein Fass auf oder nicht? Und so gibt es so mehrere kleine Stationen und Situationen, wo man merkt, sie ist da außen vor und sie hätte dazu auch was zu sagen. Und gleichzeitig wäre sie das Individuum gegen die dörfliche Gemeinschaft. Wie viel Sinn macht das? Das hat mich schon beschäftigt, auch vor allem nach Pegida tatsächlich. Wie redet man eigentlich miteinander, wenn die Erfahrungswelten so unglaublich unterschiedlich sind? Und wie kann da Gespräch stattfinden und Kommunikation stattfinden? So im kleinen, alltäglich banalen Kontext erlebt das Clara sozusagen in ihrer Familie. Eckt dann eben auch an. Ich glaube, da ist ganz viel unaufgearbeitet und wahrscheinlich zeigt sich das jetzt auch in diesen Formen und in dieser Unzufriedenheit und das Ausgeschlossensein von bestimmten Regionen. Ja, und ich glaube, da muss man hingucken und sich mit beschäftigen.
Es kommt dann noch ein Konflikt dazu, das vielleicht am Schluss nochmal, ich finde, der auch ganz stark in deinem Film ist, nämlich die Frage, was sie macht, was sie versucht, ist ja eigentlich toll. Ist ja richtig zu sagen, ich gehe raus, ich versuche, mich da durchzusetzen, durchzuboxen. Und was sie aber immer mitspürt, glaube ich zumindest in dem Film, ist das Gefühl von Verrat. Das ist ganz merkwürdig. Genau. So behandeln sie sie auch, ne?
Ja, das ist schon ganz autobiografisch. Das ist, finde ich schon, also dieses, man geht weg, einfach weil man Interesse hat, weil man wissen will, was ist das, was gibt es da noch mehr als Frankfurt-Oder? Und dann reist man und man macht so diese, dann fängt man an zu studieren. Das sind erstmal immer so kleine Entscheidungen. Und dann kommt man irgendwann zurück und merkt, wow, ich bin richtig weit gereist. Und das fühlt sich tatsächlich, ja, Verrat ist ein großes Wort, aber es fühlt sich so komisch an. Und das hat dann auch wieder mit einem schlechten Gewissen zu tun. Und ich glaube, das ist dann auch, warum Clara so unbedingt diese Kommunikation mit ihrer Mutter sich wünscht. Dass nicht so auseinanderdriftet, sondern dass man sich irgendwo mit irgendwelchen Themen jenseits des Wetters und des Essens nochmal findet. Ja.
Alle reden übers Wetter. Wir haben über diesen Film geredet. Und zwar, das ist der erste Film von Annika Pinske. Ganz lieben Dank. Schön, dass du bei uns warst.
Danke für die Einladung. Dankeschön.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Vielleicht haben Sie ja als Kind oder Schüler, Schülerin mitgesungen im Schulchor oder aber Sie sind im Kirchenchor oder vielleicht sogar in einem Opernchor. Dann wissen Sie, was für ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl das gemeinsame Singen erzeugt. Ein Film erzählt uns genau davon, aber er erzählt auch von den Menschen, die solche Chöre leiten, die also dann diesen Klang herstellen und versuchen, dieses große, merkwürdige Gebilde, das ist ja ein Organismus, so ein Chor, zusammenzuhalten. Unsere Herzen, ein Klang ist der schöne Titel dieses Films. Übrigens eine RBB-Koproduktion von Thorsten Striegnitz und Simone Dobmeier. Und die beiden sind jetzt derzeit auch unterwegs, also stellen ihren Film in verschiedenen Städten vor. Deshalb grüße ich jetzt am Telefon ganz herzlich Thorsten Striegnitz, Kollege vom RBB. Hallo Thorsten.
Hallo, ich grüße dich, Knut.
Thorsten, natürlich die Frage erstmal auch an dich, was die Inspiration war. Ich war zum Beispiel wirklich im Schulchor und das war für die, die neben mir singen mussten, ganz furchtbar, weil ich war einfach nur dabei, weil ich das so mochte. Im Chor zu sein, singen konnte ich überhaupt nicht. Dann auch noch Tenor. Es war also wirklich eine ziemliche Härte für alle anderen. Trotzdem war es eine schöne Erinnerung für mich jetzt, an diesen Chor zu denken. Vielleicht habt ihr so eine Erinnerung ja auch gehabt.
Ja, also das ist, bei mir war es ein bisschen krasser als bei dir. Mir wurde tatsächlich gesagt, du kannst jetzt was anderes machen, als Chorsingen war. Und so habe ich keine Chorbiografie. Simone auch nicht. Mhm. Wir wollten eigentlich endlich mal unsere Liebeserklärung an die Musik abgeben. Ja. Das war das eine. Das andere war, dass uns schon immer so Menschengruppen und die Dynamik darin interessiert hat. Das beides, die Liebe zur Musik und dieses soziale Moment, davon wollten wir erzählen.
Mhm. Bleiben wir noch bei den Chören selbst einen Augenblick, weil ich kann mir vorstellen, das war gar nicht so einfach. Ihr habt ja mehrere Chöre, das sind immer sehr viele Leute, die man auch filmisch dann widerspiegeln muss. Ihr lasst euch viel Zeit übrigens, man hört auch glücklicherweise sehr viel Musik, aber so einen Chor abzubilden, einen Dokumentarfilm, ist gar nicht so einfach, denke ich.
Du brauchst natürlich da auch ein gutes Team, zum Beispiel eine gute Kamera. Mhm. Ne? Also wir wollten dieses Gefühl, du stehst da, neben dir steht jemand, deine Stimme verändert sich durch den, der neben dir steht, auf einmal wirst du mehr. Dem wollten wir natürlich auch ein Bild verleihen. Und dann mussten wir ganz nah ran. Zum Beispiel Max Preis, der Kameramann, die Chorsänger haben danach gesagt, wir haben den nicht gesehen und der stand direkt vor ihnen mit der Kamera. Also es war absolut faszinierend.
Also ihr seid wirklich sehr nah dran und was mir so gut gefällt, ist, dass immer auch eine Aufnahme der jeweiligen Situation, ob das jetzt ein Konzert ist oder eine Probe, wir haben so ein Gespür dafür, wie die da gemeinsam singen, wie sie auch gemeinsam arbeiten. Aber natürlich sind es auch die Geschichten von drei hervorragenden, sehr unterschiedlichen Leuten, von Chorleitern, Leiterinnen. Vielleicht kannst du das auch mal erklären, diese Auswahl, die ihr getroffen habt. Warum sind es diese drei Leute?
Alle drei haben etwas sehr Besonderes, sind sehr charismatisch. Simon Halsey ist sehr bekannt. Der ist ein Weltstar unter den Chordirigenten und der hat so eine unglaubliche Kraft, Leute zu überzeugen und mit reinzunehmen. Und das hat immer einen Spaß. Ich habe ihn als erstes mal gesehen, wie er mit Kindern gearbeitet hat. Die Augen, die strahlen. Und das ist schon toll. Judith Campus, dieselbe Power, die ist ja, macht ja für Simon Halsey die Warm-ups bei so großen Veranstaltungen. Und da kann die 500 Jugendliche ganz leicht begeistern. Aber bei Judith war es dann natürlich so, dass sie uns von ihrem Frauenchor erzählt. Und das war der Chor, den wir ja letztendlich auch gesucht haben. Mhm. Ein reiner Amateurchor, wo die Niveaus unterschiedlich sind. Und diese Liebe, die sie den Frauen gegenüber in die Arbeit legt, das war für uns ganz wichtig. Und Seongsu Kwon ist einfach, wir haben sie entdeckt in der Masterclass von Simon Halsey. Da waren andere, die viel expressiver nach außen arbeiteten. Aber als Seongsu begann zu dirigieren, mit dem Chor zu arbeiten, da veränderte sich der ganze Raum, da veränderte sich der Chor. Also sie hat eine sehr magische Kraft, mit dem Chor zu arbeiten. Und wir sind da auch gar nicht auf Nummer sicher gegangen. Wir haben einfach die ganze Zeit mit den dreien gedreht. Weil wir denen sehr vertraut haben.
Also was für eine Leistung, finde ich, aus so vielen individuellen Künstlern und Künstlerinnen dann diese Einheit herzustellen. Und das bringt mich zum Schluss nochmal zu einer Frage, die ja ganz wichtig im Film ist. Wir alle wissen, dass Künstler und Künstlerinnen ganz besonders gelitten haben unter Corona. Bei den Chören, das ging ja auch durch die Presse ganz kompliziert. Die konnten ja kaum zusammenproben, das konnten sie eigentlich gar nicht. Und wenn es dann später wieder ging mit diesen Riesenabständen, das konntet ihr in euren Film ja mit hineinnehmen. Vielleicht kannst du es auch nochmal schildern, was das dann für eine Erfahrung war. Also Corona und Chorsingen.
Es war unglaublich. Also wir haben ja den Film vor Corona begonnen. Mhm. Und wie man das im Film so ein bisschen erahnt, sollte der auch völlig anders enden. Und dann hatten wir den Schock, den alle hatten. Also wenn wir vorher in unser Exposé geschrieben hätten und dann kommt eine Zeit, wo Singen tötet und verboten wird, da hätte uns keiner ernst genommen. Und diese Zeit mitzuerleben war eigentlich total toll. Wir haben ganz schnell beschlossen, wir bleiben an denen dran, an den dreien, die da nichts zu tun hatten. Keine Chöre, kein Singen. Und erleben mit ihm diese Zeit. Und da ist etwas passiert, dass wir ganz stark gespürt haben, das, was wir verlieren, ist es wie im Leben. Wenn wir es haben, achten wir es zwar, aber nicht so doll. Und wenn es weg ist, dann spüren wir erst, was wir da hatten. Und das ist diese Gemeinschaft von den Menschen im Raum. Wir sind alle Zoom-Meister geworden. Auch die Chöre haben ja über Zoom gesungen. Mhm. Und das war teilweise schrecklich. Und dann wurde die Technik besser. Aber die authentisch in einem Raum nebeneinander zu stehen, sich zu spüren und zu spüren, was man da gemeinsam an Stimme erzeugt, das ist absolut unersetzbar. Das ist wie Kino eigentlich.
Also das Wunder der Gemeinsamkeit wird in diesem Film beschworen und man sieht ja, Thorsten, wirklich viele glückliche Gesichter. Man sieht förmlich, was für einen Spaß das macht, wie viel Freude es gibt, gemeinsam zu singen. Und ihr habt euch für diesen Film ja auch nochmal eine sehr schöne, auch gemeinschaftliche Aktion überlegt.
Jeder Chor kann über unsere Website unsereherzen-einklang.de das Kino in seinem Ort buchen. Da sieht er den Film und kann dann gleich noch eine Chorprobe machen. Da haben wir jetzt schon sehr viele Anmeldungen und einfach mal ins Land gerufen. Meldet euch da an.
Oder heute mal Thorsten ganz direkt ansprechen, denn du bist ja heute in Potsdam im Thalia, also hier gleich um die Ecke im Babelsberg, zur Vorführung um 17.45 Uhr. Wirst dort also diesen Film vorstellen, der Film von Simone Dobmeier und Thorsten Striegnitz, ganz regulär in den Kinos. Oder Sie haben es gehört, buchen Sie und schaffen sich damit auch nochmal ein Gemeinschaftserlebnis. Danke, Thorsten, und viel Spaß dann in Potsdam.
Ja, bitteschön. Ciao.
Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Heute gibt es ja keine Bundesliga, also heute auch keine Arena Liga Live, sondern heute gibt es den Weekender. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.